Berlin Welt. Hallo und ganz herzlich willkommen zur 5. Folge des Berlin Welt Podcasts. Der Berlin Welt Podcast ist ein Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und ich bin Hanna Grünewald, Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin. Und gemeinsam nähern wir uns in diesem Podcast in zweiwöchigen Abständen mit unterschiedlichen Fragestellungen der Berliner Wahl am 26. September. Wir haben uns in den ersten Folgen unter anderem angeschaut, wie das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen arbeiten. Heute geht es nicht um Parlamente, Politikerinnen oder Politiker, sondern um die Menschen, die Politik legitimieren. Heute geht es um Sie, die Wählerinnen und Wähler. Wir können natürlich nicht jeden einzelnen Menschen fragen, warum sie oder er wählen geht oder eben nicht, aber jeder und jede einzelne von uns ist Teil einer größeren sozioökonomischen Gruppe. Und die wählen zum einen ganz unterschiedlich und zum anderen beteiligen sie sich auch ganz unterschiedlich an politischen Prozessen. In der heutigen Folge soll es darum gehen zu verstehen, wie sich soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit auf das Wahlverhalten auswirken. Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Frau Dr. Jasmin Siri. Jasmin Siri ist aktuell Vertretungsprofessorin für politische Soziologie an der Universität Erfurt. Sie hat an der LMU München Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften studiert und dort auch mit einer Arbeit zur Soziologie der Parteien promoviert. Aktuell arbeitet sie vor allem zum Thema der Veränderungen politischer Öffentlichkeit im Zeitalter der Digitalisierung. Hallo und herzlich willkommen, Frau Siri.
Hallo, schön, dass ich eingeladen bin.
Ich habe es gerade gesagt, Sie forschen gerade zur Veränderung politischer Öffentlichkeit in Zeiten der Digitalisierung. Wir sind auch in Zeiten der Digitalisierung angekommen. Wir nehmen diese Folge nämlich digital auf. Ich sitze an meinem Schreibtisch in Berlin und Sie sind...
In München bin ich.
Sie sind in München.
Sozusagen im Homeoffice.
Sie sind im Homeoffice. Jetzt sind Sie in München und ich in Berlin und ich würde gerne eine Brücke schlagen. Haben Sie eine Anekdote zu Berlin, irgendeine Erzählung, irgendwas, was Sie mal in Berlin erlebt haben? Gibt es vielleicht auch was, was Sie in Berlin erlebt haben, was es so in München vielleicht nicht gibt?
Also als ich sehr viel jünger war als jetzt, ungefähr halb so alt, da war Berlin mein Sehnsuchtsort und ich bin da hingefahren und war auf vielen Konzerten, die ich anderswo nicht so hätte erleben können. Inzwischen ist Berlin für mich vor allem Arbeit. Ich fahre da eigentlich vor allem hin, wenn was im Kontext Politik passiert oder Veranstaltungen sind. Also es hat sich sehr verändert in den letzten 20 Jahren für mich, was Berlin ist.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das verändert sich bei mir auch stetig weiter, was Berlin bedeutet. Frau Siri, ich habe angekündigt, in der heutigen Folge geht es um soziale Ungleichheit und wie die sich auf Wahlen auswirkt. Ja. Was ist soziale Ungleichheit überhaupt und wie kommt sie zustande?
Also soziale Ungleichheit meint Unterschiede, die die besser oder schlechter Stellung von Menschen im Gesellschaftsgefüge mit sich bringen. Also klar, es gibt Unterschiede, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Biografien, aber wenn Lebensbedingungen, Ressourcen, Ausstattung, also das Materielle, Gesundheit und so weiter sich verdichten, dann spricht man eben von Ungleichheit. Also der Zugang zu Bildung, zu sozialem Kapital, wie wir das in der Soziologie nennen, zu kulturellem Kapital, zu Ressourcen, das ist eben das, was da in der Forschung interessiert. Und wenn manche Unterschiede, also dass es Unterschiede gibt, ist ja ehrlich klar und nicht problematisch, aber wenn diese Unterschiede dazu führen, dass Leute unterschiedliche Chancen haben, gesellschaftlich zum Beispiel aufzusteigen, dann sprechen wir eben von Ungleichheit und dann werden auch oft eben Ungerechtigkeiten kritisiert, zum Beispiel, weil man sagt, das ist eine strukturelle Differenz und die Leute haben nicht die Chance, da wirklich rauszukommen. Also zum Beispiel Geschlechterungerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten in Bezug auf Ethnie, genau.
Das heißt also, soziale Ungleichheit ist nicht immer gleich sozialer Ungerechtigkeit. Das entsteht sozusagen erst in dem System. Oder hängt das immer miteinander zusammen?
Ja, von Ungerechtigkeit wird meistens dann gesprochen, wenn zum Beispiel so Multi-Exklusionen stattfinden. Wenn zum Beispiel Leute auf mehreren Ebenen geringere Chancen haben. Also wenn sie sowohl weniger Geld haben, als auch weniger Bildung haben, als auch weniger kulturelles Kapital haben und wenn das eben stabil bleibt, zum Beispiel über Generationen. Es wird nicht immer, wenn wir von Ungleichheit sprechen, automatisch der Weg zur Kritik von Ungerechtigkeiten gegangen. Aber gerade in Hinsicht auf diese Multi-Exklusionen, zum Beispiel der unteren Schichten, spielt das eine Rolle, ja.
Und wie beeinflusst das Ganze jetzt das Wahlverhalten? Also hat soziale Ungleichheit einen direkten Einfluss darauf, wer gewählt wird oder für wen Politik gemacht wird?
Ja, also man sieht sehr deutlich, dass zum Beispiel unter den Menschen, die nicht wählen gehen, mehr Menschen sind, die wenig Geld verdienen und auch mehr Menschen sind, die zum Beispiel keinen weiterführenden Schulabschluss haben. Also je gebildeter sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie an Wahlen teilnehmen und auch je höher ihr Einkommen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie an Wahlen teilnehmen. Also es gibt da auf jeden Fall einen Zusammenhang. Die Motive dafür, die sind dann in einem nächsten Schritt zu ergründen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sozusagen sozialstrukturelle Faktoren es wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlicher machen, dass jemand wählen geht.
Und in den Parlamenten wird dann auch für die Menschen eher Politik gemacht, die wählen?
Das ist eine Frage, die in der Forschung rege diskutiert wird, denn in der Tat könnte man ja davon ausgehen, dass sich Parteien vor allem um die kümmern, die auch wählen gehen. Also oft wird zum Beispiel diskutiert, dass viel Politik für Rentnerinnen und Rentner gemacht wird, weil das eben erstens eine große Wählergruppe ist und zweitens, weil die relativ verlässlich an Wahlen teilnehmen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass es zum Beispiel ja auch schon Politik gibt für die in Anführungszeichen unteren Schichten. Also es ist ja nicht so, dass das nicht stattfindet.
Wer geht denn statistisch gesehen eher zur Wahl?
Also es gibt eine breite Nichtwählerforschung und was man da sieht, also ich bin keine Statistikerin, aber was ich weiß, ist, dass es vor allem die mittlere Altersgruppe ist, also so Mitte 40 bis ungefähr 60, die den höchsten Anteil der NichtwählerInnen ausmacht. Also es ist keinesfalls so, irgendwie so die jungen Leute gehen nicht zur Wahl, das stimmt so nicht, sondern es ist eine mittlere Altersgruppe und wir wissen eben, das habe ich schon gesagt, dass da eher die GeringverdienerInnen dabei sind und die Menschen mit geringerer formaler Bildung dabei sind.
Also wählen ist ja eigentlich eine sehr niedrigschwellige Angelegenheit. Also ich muss mich in keiner Organisation irgendwie zurechtfinden, sondern theoretisch eigentlich nur ein paar Kreuzchen machen, wenn man es runterbricht. Warum gehen denn trotzdem so viele Menschen nicht wählen? Und Sie haben es gerade angesprochen, also auch 40- bis 60-Jährige, das finde ich interessant, weil man würde ja vermuten, dass die ja auch schon eine gewisse Lebenserfahrung haben und politische Systeme kennen. Wie kommt das zustande?
Was man daran sehen kann, ist, dass die Teilhabe an Politik ja vielleicht doch voraussetzungsreich ist und dass dieses politische Systeme kennen vielleicht gar nicht für jede und jeden gilt. Also ich denke, das ist was, was man aus der Forschung lernen kann, dass es gibt zum Beispiel viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die sich zum Beispiel nicht kompetent fühlen, die sich auch nicht angesprochen fühlen. Und das hat ganz klar damit zu tun, wie politische Bildung bei diesen Leuten ankommt oder eben dann nicht ankommt. Also das ist das eine. Also es gibt ja unterschiedliche Motive, warum Menschen nicht wählen gehen. Es gibt einerseits sozusagen die in Anführungszeichen glücklichen Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Das sind Leute, die irgendwie einigermaßen zufrieden sind. Das ist aber die kleinste Gruppe. Es gibt die Verweigerer, die irgendwie sagen, ich mache das aus Prinzip nicht, die aber zum Beispiel durchaus gebildet sind. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe, die ja insbesondere bei den Dauer-Nichtwählern, die eben zeigt, also das sind überproportional die unteren Schichten vertreten, weil man kann ja mal nicht zur Wahl gehen oder nie zur Wahl gehen. Und bei den Dauernichtwählern, bei den sogenannten, die sind die unteren Schichten überproportional vertreten. Und da sieht man eben schon, dass es eben nicht so ist, dass es für jeden und jede logisch ist, was die Wahl ausmacht und warum es sinnvoll ist, sich daran zu beteiligen.
Ich habe eben schon mal eine ähnliche Frage gestellt, inwiefern dieses Wahlverhalten oder Nichtwahlverhalten damit zu tun hat, dass sich Menschen repräsentiert fühlen durch die Parlamente. Also müsste es mehr Durchmischung geben, damit sich mehr Menschen angesprochen fühlen?
Ja, das ist eine gute Frage, ob da Durchmischung sozusagen helfen würde. Also das kann man jetzt gar nicht so ganz klar beantworten auf Grundlage wissenschaftlicher Daten. Aber es liegt natürlich nahe, dass der hohe Akademikerinnenanteil in Parlamenten und auch in Parteien inzwischen nicht dazu führt, sozusagen, dass die Themen weniger komplex zum Beispiel dargestellt werden, sondern die Bildungsexpansion und die Professionalisierung von Politik mag schon dazu führen, dass, ja, dass sozusagen die Partizipation am demokratischen Diskurs immer stärker an Bildungsthemen geknüpft wird. Inwiefern die Repräsentation daran was ändern würde, ja, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil wie gesagt, also wenn jemand zum Beispiel sich nicht kompetent fühlt, um an politischer Partizipation teilzunehmen, dann ist egal, ob da ein anderer, was weiß ich, Facharbeiter oder jemand, der Erfahrung mit Arbeitslosigkeit hat, sitzt. Weil man würde diesen Diskurs gar nicht mitbekommen. Man würde das gar nicht hören, sehen, nicht in der Bubble sozusagen sein, neudeutsch, in der man das mitbekommt. Mhm. Also Repräsentation ist einerseits nicht unwichtig, um Demokratie lebendig zu halten, weil es natürlich sozusagen diverse Optik auch irgendwie für viele Menschen ansprechender ist. Aber ob das sozusagen für die Gruppe der NichtwählerInnen so eine Differenz macht, da bin ich ein bisschen skeptisch.
Kommen wir nochmal zu diesen Entscheidungen zurück. Werden politische Entscheidungen denn im Sinne derer getroffen, die sozial bevorzugt sind? Gibt es dafür Beispiele oder gibt es auch Beispiele dafür, dass es auch anders sein kann?
Ja, also was man sicherlich sagen kann, ist, dass Menschen mit mehr materiellen und kulturellen Ressourcen eher an partizipativen Verfahren und demokratischen Verfahren teilnehmen. Deshalb ist übrigens direkte Demokratie ja auch nicht einfach eine Lösung. Weil wenn wir uns angucken, wer dann das beantragen kann, wer in der Lage ist, solche Aktionen aufzustellen, dann sind das natürlich jetzt auch nicht gerade die unteren Schichten, sondern zum Beispiel hochgebildete Leute aus der Umweltbewegung oder aus anderen Bewegungen.
Können Sie ganz kurz erläutern, was denn direkte Demokratie konkret bedeutet für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Mit direkter Demokratie meine ich zum Beispiel so Volksentscheide oder auch auf Kommunalebene Formen der Beteiligung. Also das in der Soziologie der 70er Jahre hat man das mal Planungszelle genannt. Heute sprechen wir ja auch viel über die Bürgerinnenräte. Also die ich übrigens sehr toll finde. Also ich finde das eine tolle Idee mit den Bürgerräten. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wer setzt sich denn dann da durch? Der promovierte Anwalt, der sich mit Verkehrsrecht und Umweltrecht rauskennt, oder die alleinerziehende Mutter, die irgendwie dann trotzdem Probleme hat, alle Termine wahrzunehmen und weniger Zeit hat, sich vorzubereiten? Also Sie sehen bei mir, das kommt dann letztendlich dann oft auf das Thema Bildung zurück, was ich sage, oder der Befähigung von Menschen auch an solchen Diskursen teilzunehmen und sich dann da auch durchzusetzen. Es ist jedenfalls kein Automatismus, dass mehr demokratische Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger dazu führen, dass die gerade ausgeschlossen sind, beteiligt werden, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass die eh schon beteiligt sind, noch eine Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Verstehe. Noch eine weitere Möglichkeit.
Ja. Frau Siri, wenn man sich die Statistiken anschaut, sieht man recht schnell, dass es keine wirklich eindeutige Entwicklung gibt, was das Wahlverhalten angeht. Vielleicht noch mal kurz als Anmerkung: In den 2000er Jahren ging die Wahlbeteiligung bei den Wahlen auf allen Ebenen, also EU, Bund und Länder, zurück. In den vergangenen Jahren stieg sie dann aber wieder an. Wovon hängt denn sowas ab? Wie kann man das erklären?
Oh, das ist schwierig. Das ist so multifaktoriell, dass man das schwer erklären kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung in der Tendenz in der Geschichte der Bundesrepublik rückläufig ist, aber es eben, wie Sie es ja schon richtig gesagt haben, auch so Erholungseffekte gibt. Ich denke, dass das was damit zu tun hat, wie sich das Wahlvolk mobilisieren lässt. Zuletzt hat auch die Partei Alternative für Deutschland Nichtwählerinnen und Nichtwähler zurückgeholt in die Wahl. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex und man müsste jetzt dann jede einzelne Wahl und jede Ebene sich anschauen. Es gibt da nicht so die Antwort auf alles. Aber was man schon vielleicht sagen kann, um über diesen Komplex nachzudenken, ist, dass eben in der Geschichte der Parteiendemokratie natürlich sich Bindungen immer stärker auflösen. Also nicht nur zu den Parteien, sondern auch zu anderen Organisationen, Kirchen, Vereinen und so weiter. Was weiß ich, auch die Feuerwehr hat Probleme, Nachwuchs zu kriegen. Und dadurch werden diese Zusammenhänge immer schwerer zu interpretieren.
Wenn wir uns jetzt nochmal nach Berlin orientieren, hier haben bei den Berliner Wahlen 2016 etwa 2/3 der Wahlbeteiligten auch tatsächlich gewählt. Bei der letzten Bundestagswahl sogar 3/4. Ist das genug oder sollte es aus Ihrer Sicht sogar noch mehr sein?
Das ist, ist jetzt eine Frage, die die Soziologin nicht beantworten kann. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Also es gibt einerseits vor allem in der Politikwissenschaft die Diskussion, dass die Höhe der Wahlbeteiligung über die Legitimität der Wahl entscheidet und dann ist es sozusagen nie genug oder was heißt genug? Also dann ist es sozusagen immer besser, wenn mehr Menschen wählen und dann gibt es aber auch sozusagen die, sag ich mal, output-orientierte Idee, dass man sagt, es kommt darauf an, wie zufrieden die Leute mit dem politischen System sind und ob sozusagen die Entscheidungen zustande kommen können, ohne größere Reibereien und unter friedlichen Voraussetzungen, dann wäre es kein Problem.
Also glauben Sie, dass zum Beispiel eine Wahlpflicht eine Lösung wäre? Also, oder wie stehen Sie zur Wahlpflicht?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite sehe ich durchaus das Problem, dass ganze Gruppen von Wählerinnen und Wählern politisch eine zu geringe Rolle spielen. Na, das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben. Für wen macht dann Politik Politik? Natürlich eher für die Menschen, die sich engagieren und die aktiv sind, sicher auch für die anderen. Aber man kann sich ja einfach nur vorstellen, dass es irgendwie eine Gruppe gibt, die dann auch im Bürgerbüro auftaucht und die zu Veranstaltungen geht und ihre Anliegen irgendwie formuliert und andere tun das nicht. Auf der anderen Seite finde ich, dass in einer freiheitlichen Demokratie natürlich auch die Nichtteilnahme eine freie Entscheidung sein sollte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht günstiger wäre, die Leute mit anderen Mitteln irgendwie zur Teilnahme an Wahlen zu motivieren. In einem Buch von Armin Schäfer, der ein schönes Buch über Wahlbeteiligung oder Partizipation geschrieben hat, und er schreibt über das Beispiel, dass, ich glaube, in Köln Menschen, die gewählt haben, ein Döner geschenkt bekommen haben. Also es war, glaube ich, in einem Stadtteil mit einer geringen Wahlbeteiligung. Auch sowas kann man sich überlegen. Also da kann man zumindest mal drüber reden. Also inwiefern versuchen wir Anreize zu schaffen für eine Wahl oder daraus vielleicht auch ein kleines Happening zu machen in der kommunalen Perspektive. Das Ding an der Wahlpflicht ist ja, dass das Nichtbeteiligen dann sozusagen strafbewehrt wäre. Also man würde dann sagen, also Sie sind nicht zur Wahl gegangen und jetzt zahlen Sie mal 30 Euro. Und wenn wir jetzt den Wähler vorstellen, den ich vorher skizziert habe, der sich nicht kompetent fühlt, der nicht mal weiß, was politische Entscheidungen sind und der sich nicht angesprochen fühlt, dann würde man den sozusagen für seine Marginalisierung im politischen System noch bestrafen. Mhm. Und das finde ich schon etwas creepy sozusagen.
Ja.
Und wenn man sich jetzt fragt, was man anstattdessen tun könnte, dann wäre es natürlich irgendwie den Zugang zu politischer Bildung und zu Beteiligung zu erleichtern. Und das geht zum Beispiel dann um die Frage, wird in Schulen, und zwar in allen Schulen, Politikunterricht und Gemeinschaftskundeunterricht oder wie das immer unterschiedlich heißt in den Ländern gemacht oder findet das vor allem auf Gymnasien statt? Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Menschen einmal zur Wahl gehen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie nochmal zur Wahl gehen. Also es geht dann nicht zuletzt auch um die Erstwählerinnen und Erstwähler, die zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Und ich würde, wenn ich das zu entscheiden hätte, was ich natürlich nicht habe, würde ich eher so einen Weg wählen als die Pflicht. Aber man kann schon darüber diskutieren und ich finde es auch wichtig, dass man darüber diskutiert. Denn was tatsächlich ein Vorteil der Wahlpflicht wäre, Das wäre, dass die Parteien sich auf ein viel größeres Publikum einstellen müssten und dadurch vielleicht auch Policies sich ändern würden. Was nicht heißt, dass es dann unbedingt in Anführungszeichen besser wird, aber dann in der Tat vielleicht repräsentativer.
Es ist eine spannende Diskussion und ich glaube, Sie haben recht, also dass diese Diskussion auch weiterhin geführt werden muss, weil natürlich eigentlich die Idee von Demokratie ja Partizipation, also Beteiligung aller ist. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was eine Wahlpflicht implizieren könnte. Wenn wir uns unsere Wahlbeteiligung jetzt anschauen, was für Probleme birgt denn eine niedrige Wahlbeteiligung für politische Systeme?
Eine niedrige Wahlbeteiligung ist für sozusagen das Funktionieren oder das Abhalten der Wahl kein Problem. Also die Wahl ist sozusagen dann in ihrer Legitimität berührt, wenn zum Beispiel Leute nicht gelassen werden, also wenn man sie nicht zur Wahl gehen lässt oder wenn man irgendwie die Einladung dafür falsch verschickt oder so. Also sozusagen der Wahlakt an und für sich ist nicht berührt durch eine geringere Wahlbeteiligung. Es gibt ja ein Ergebnis. Was aber zumindest aus einer normativen Perspektive problematisch ist, ist, wenn man viele Menschen hat, die an der Wahl nicht teilnehmen, nicht zum Beispiel, weil sie keine Lust haben oder weil sie es nicht interessiert, sondern zum Beispiel, weil sie demokratieverdrossen sind oder auch, weil sie sich nicht kompetent fühlen, also weil sie sozusagen aus sozialen Gründen sich nicht als Teil des politischen Systems sehen. Und das kann natürlich langfristig zu einer Repräsentationslücke führen, die dann auch für die Demokratie an und für sich bedrohlich werden kann, wenn ein großer Teil der Menschen sich nicht vertreten fühlt. Demokratie ist schon auch darauf angewiesen, dass die Leute sich als Teil ihrer verstehen, also als Konzept. Praktisch geht es natürlich irgendwie trotzdem weiter. Es wird ja jemand gewählt, es gewinnt ja jemand die Wahl, es verliert ja jemand die Wahl. Aber für die normative Komponente des Ganzen ist es schon ein Problem.
Ich möchte jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen. Sie haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Sie haben politische Bildung erwähnt. Sie haben Kompetenz mehrfach erwähnt. Ich habe mich da an die zweite Folge erinnert, die wir hier im Berlin-Welt-Podcast aufgenommen haben. Da habe ich mit Frau Schneider gesprochen und sie hat zum Abschluss erwähnt, worüber sie sich besonders freut an ihrem politischen Engagement ist, dass sie für ihre Tochter ein Vorbild sein kann. Dass ihre Tochter dadurch, dass sie sich als Kommunalpolitikerin engagiert, dass ihre Tochter sieht, wie Politik funktioniert und dass das ein Teil des Prozesses ist, sich da zu beteiligen. Wie wichtig ist es denn zum Beispiel, ein Elternteil oder erwachsene Bezugspersonen zu haben, die wählen gehen? Also wie wichtig ist das für Kinder, heranwachsende Jugendliche, um später vielleicht auch wählen zu gehen?
Ja, total wichtig. Das ist wie bei allem anderen. Wenn Eltern ihre Zähne nicht putzen, tun es Kinder auch nicht. Also und genau, also das ist jetzt nicht etwas banalisiert, aber tatsächlich sind unpolitische Familien einer der Faktoren, die man auch in den Daten immer sich angucken kann oder immer sichtbar machen kann, dass es oft generational ist, also so wie auch Armut beispielsweise. Es korreliert ja auch. Also dass überhaupt in zum Beispiel über Politik gesprochen wird, dass Nachrichten geschaut werden. Ja, man muss ja nicht mit den Eltern an einer Meinung sein, das ist ja oft nicht der Fall. Aber sozusagen überhaupt zu sehen, dass Politik ein Thema ist.
Ja.
Ja, das ist sehr relevant. Also sozusagen so ein Zweischritt. Familie auf der einen Seite, das ist super, wenn Familien das leisten können, aber nicht alle. Und deshalb braucht es eben auf der anderen Seite auch noch Angebote der politischen Bildung.
Wie schafft man es denn, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zum Wählen oder zur politischen Beteiligung zu motivieren?
Ja, das ist auch, wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, dann hätte ich schon ein sehr großes Buch geschrieben. Das ist schwierig, weil also die Gesellschaft ist eben sehr, sehr differenziert. Das hat den Vorteil, dass wir alle irgendwie relativ frei leben können und sozusagen in unseren Bubbles uns irgendwie wohl und cozy fühlen können. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass wir relativ wenig über das Leben der anderen, sage ich jetzt mal, wissen. Ich vermute, man müsste hingehen, ne? Also ich glaube, dass vieles, was so medial passiert, ein Elitendiskurs ist. Also Social Media, Twitter auch, man sieht es ja, sehen Sie auch, ne? Da sind dann Journalisten, Wissenschaftler und PolitikerInnen und ja, ja, kann man machen, mache ich auch. Ob das irgendwie jetzt zur Deliberation und Partizipation beiträgt, da würde ich doch eher ein Fragezeichen dran setzen. Also ich vermute, dass das regionale und kommunale Projekte da die höchste Erfolgschance haben, also sozusagen zu den Leuten hinzugehen. Das machen ja auch manche Parteien jetzt mit ihrem Haustürwahlkampf. Das machen die ja nicht zuletzt auch deswegen, dass sie also vor Ort Menschen ansprechen. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, wie wird gesprochen? Also wir hatten vorhin kurz das Thema, ob es was bringen würde, wenn irgendwie sozusagen, nicht weniger Akademikerinnen, aber sozusagen, wenn das ein bisschen mehr, wenn das Parlament etwas mehr die Breite der Gesellschaft abbilden würde. Und ich habe ja dann so ein bisschen darauf hingewiesen, dass sozusagen die Professionalisierung von Politik natürlich was ist, was man jetzt nicht irgendwie umkehren kann. Aber es gibt ja Versuche zum Beispiel dann, sich zum Beispiel sprachlich, zum Beispiel im Hinblick auf irgendwelche Verwendung von Fachbegriffen zurückzunehmen. Also ich habe mir neulich was über Steuerrecht angehört und ich bin eine promovierte Frau und ich habe fast nichts verstanden. Das war so eine Debatte. Und genau, also über sowas kann man nachdenken. Wie kommuniziert man denn mit den Menschen? In welcher Sprache? Also auch Stichwort einfache Sprache. Das machen ja einige Parteien jetzt, dass sie ihre Programme, also ich glaube, angefangen haben damit die Grünen, also auch in einfache Sprache übersetzen lassen. Und da kann die Politik noch was lernen, sozusagen Themen unterschiedlich aufzubereiten. Und dann geht es natürlich auch darum, die Themen zu identifizieren, die für zum Beispiel Nichtwählerinnen und Nichtwähler eine besondere Relevanz haben. Und dafür muss ich natürlich nicht, ich muss ja nicht arm sein, um zu verstehen, dass Armut doof ist. Ich verstehe dann vielleicht nicht, wie doof die ist, weil ich diese existenzielle Not nicht kenne, aber vorstellen kann ich es mir und ich kann drüber Texte lesen und mich austauschen. Und da kommt halt wieder dieses Thema Bürgerinnenräte oder Bürgerräte. Das finde ich schon spannend. Also die Idee, dass man aus der Gesellschaft heraus eine repräsentative Stichprobe zieht und diese Leute in einen Raum setzt und man guckt, was für Probleme nennen die denn? Sind das denn die Probleme, die in der Politik diskutiert werden oder so im Mainstream der Politik diskutiert werden oder sind das ganz andere Probleme? Und da ist aber dann halt die Frage, was macht man mit solchen Ergebnissen? Wie werden die auch eingearbeitet? Weil was wir auch wissen aus der Partizipationsforschung ist, was total schlecht ist, wenn wir Leute partizipieren lassen und danach passiert gar nichts. Also da bräuchte es dann sozusagen ein Prozedere, Regularien, anhand derer man diese Ergebnisse von so Bürgerinnenräten dann auch in die etablierten politischen Entscheidungsprozesse wieder einspeist.
Frau Siehe, Sie hatten eben angesprochen, oder Sie haben das Wort erwähnt, Elitendiskurs und auch Sprache angesprochen, inwiefern die entscheidend ist, um auch Menschen zu mobilisieren, beziehungsweise dass man da auf Barrierefreiheit achten kann oder sollte, um eben verschiedene Menschen anzusprechen. Was mich jetzt interessieren würde, inwiefern sind denn auch die Medien entscheidend? Also Sie haben zum Beispiel gerade gesagt, dass Twitter ja auch so ein gewisser Resonanzraum ist, in dem sich auch nur akademisierte Menschen irgendwie austauschen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an Instagram oder TikTok oder sowas denke, wo ja eigentlich auch ein jüngeres Publikum und vielleicht nicht unbedingt ein akademisiertes Publikum dabei ist, inwiefern ist es denn auch interessant, politische Inhalte darüber oder politische Bildung darüber zu vermitteln?
Interessant ist es allemal. Ich glaube, man sollte alle Möglichkeiten nutzen, die es da gibt. Dass Twitter ein Elitenmedium ist, das gilt übrigens vor allem für Deutschland. In den USA ist das ganz anders. Das hat sich irgendwie in Deutschland so entwickelt. Die Frage ist nur, ich bin ja ein großer Fan digitaler Medien und arbeite auch dazu. Es ist aber trotzdem die Frage, inwiefern sozusagen politische Bildung nicht vielleicht in der direkten Diskussion besser stattfinden kann, also in der Schule oder im Stadtviertel. Also denn die digitale Kommunikation ist eben vor allem kurz. Sie birgt viele Möglichkeiten von Missverständnissen. Es ist sehr schwer, Rückfragen zu stellen. Und das ist, glaube ich, schon auch der Grund, warum so zu politischen Themen sich eben vor allem Menschen beteiligen, die sich sowieso schon dafür interessieren. Und das finde ich super und das mache ich auch. Ich will da gar nichts dagegen sagen. Aber ich glaube, es braucht schon auch die direkte Ansprache, also das sozusagen, das Ansprechen in der eigenen Lebenswelt. Also über die eigene Couch, auf der ich Instagram öffne, hinaus.
Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und ein wichtiger und guter Punkt. Frau Siri, zum Abschluss stelle ich allen Gästinnen und Gästen die Frage aller Fragen und ich bin auch sehr gespannt auf Ihre Antwort. Warum sollten möglichst viele Menschen am 26. September wählen gehen?
Also darauf kann ich jetzt soziologisch keine Antwort geben, aber ich kann sagen, dass ich wählen gehen würde, weil es ist einerseits eine sehr kleine Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen. Also es ist natürlich nicht so, dass man eine Wahl mit seiner eigenen einen Stimme dreht. Und auf der anderen Seite sieht man aber doch ja immer wieder, wie wenige Stimmen oder wenige hundert Stimmen sehr, sehr viel Einfluss haben können. Also ich verstehe, dass man sagen kann, das bringt ja nicht so viel oder es ist nur so ein geringer Einfluss, aber es ist immerhin ein Einfluss. Und ja, den würde ich einfach wahrnehmen und dazu ja dann durchaus auch ermutigen.
Ganz lieben Dank für diese Antwort und für diese Ermutigung. Ich bedanke mich bei Ihnen für das anregende Gespräch. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für die offenen Ohren. Vergessen Sie nicht, den Podcast auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform zu abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich keine neue Folge. In 2 Wochen geht es hier dann weiter. Wir werden mit der Integrationsbeauftragten des Berliner Senats sprechen. Also es bleibt spannend. Bis dahin, bleiben Sie neugierig. Demokratie lebt von Beteiligung.